Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Oh Gott, es ist früh am Morgen. Wie kamen wir auf die Idee, den Podcast am Sonntag um 8 Uhr aufzunehmen? Am Sonntag.
Luis. Tja, ich kam nicht auf diese Idee tatsächlich, aber nachdem ich dann gestern erst auf 22 Uhr versetzt und dann auf 0 Uhr versetzt wurde, ja, dachte ich mir dann irgendwann, ich gehe jetzt mal schlafen. Und da zeigt sich halt wieder, das Leben eines Influencers, es ist nicht leicht, beziehungsweise... Also man hat ja wirklich, muss man sich wirklich so vorstellen, ja für nichts mehr Zeit, außer für, also man, wenn man sich so mit 100% seinen Tag zubaut, weil man dies macht, das macht, das macht und dann kommen noch so exogene Einflüsse wie vielleicht zwischenmenschliche Sachen oder es ist irgendwas anderes, dann gerät man schnell mal irgendwie über sein Limit und dann muss so ein Podcast mehrfach verschoben werden oder dann halt eben um 8 Uhr morgens stattfinden.
Es sollte nur ein kurzes Intro werden und der Luis übertreibt. Erstmal der Jingle für euch.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ach so, ja, da bin ich wieder. Hättest du mir mal sagen können, dass ich nicht so viel reden soll.
Aber es soll nur erstmal so ein Vorintro sein. Wir wollten mal was Neues ausprobieren. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Aber damit kam der Luis noch nicht so klug.
War schon schlecht. Kriegen wir jetzt direkt erstmal wieder Hassmails.
Wie könnt ihr nur die morgendliche Routine verändern?
Übrigens, Nachtrag zur letzten Folge. Ich habe mir das ja schwer persönlich genommen, dass ich ja nicht antworten würde. Und habe mir dann mal die Mühe gemacht, zu schauen, wie viele Leute ich denn wirklich schon geantwortet habe. Man kann sich nämlich seinen Instagram-Auszug einmal schicken lassen. Und offene Anfragen habe ich noch irgendwie um die 2000. Beantwortete Anfragen 15.000 Stück. Also mit 15.000 Accounts, ob es jetzt mehrere Leute waren, kann ich nicht sagen. Aber oder genauso viele Leute sagen waren, kann ich nicht sagen. Aber mit 15.000 Accounts habe ich geschrieben, angeantwortet. Insofern, den Vorwurf weise ich dann vehement zurück. Ich würde nicht antworten.
Naja, du kleiner Arsch-Influencer. Also bei mir hat er übrigens auf WhatsApp ausgeschalten, ob er die Nachricht schon gelesen hat oder nicht. Das triggert mich manchmal sehr.
Das habe ich bei jedem. Das habe ich bei jedem.
Ich weiß, es ist nicht nur bei mir. Aber ich hasse es. Hat er das jetzt gesehen? Muss man ihn nochmal darauf hinweisen, gerade wenn es so wichtige Nachrichten gibt oder sowas?
Ja, bei Christian ist halt immer, müsst ihr euch vorstellen, ist immer alles wichtig. Wenn ich irgendwas habe, dann wird das gerne einfach mal auf Halten gelegt. Und dann ist es nämlich nicht so wichtig. Dann kann man mir auf Instagram antworten, aber auf WhatsApp nicht.
Genau.
Und das macht er aber bei seiner Familie ja genauso, wie ich dann schon erfahren durfte.
Ach so, ja, genau. Ja, wenn meine Schwester dir dann schreibt, dass ich da auch mal nicht antworte und so. Schon klar. Ja. Ist ja auch gut, nicht so, dass wir im Rettungsdienst arbeiten. Ach, schön.
Nee, ja, eben. Lös. Aber apropos Rettungsdienst arbeiten. Also ich habe mir sämtlichen Jahresurlaub jetzt in diesen Monat gelegt und habe jetzt immer von montags bis freitags Urlaub. Damit ich den loswerde. Ich bin ja studentischer Aushilfe, ich mache ja de facto keinen Urlaub. So mit, ich bin jetzt 2 Wochen nicht da. Deshalb, wenn ich 2 Wochen nicht da bin, dann trage ich mich 2 Wochen nicht ein. Und genau, deshalb habe ich den jetzt hier reingelegt und deshalb ist aktuell wenig zu tun. Aber ich hatte letzten Samstag einen Dienst auf dem Rettungswagen, wo ich sagen würde, das ist so der Rettungswagen, der überall hinfährt, weil er genau im errechneten Stadtmittelpunkt steht. Zusammen mit noch ein paar anderen Rettungswagen, aber er ist als einziger
Motiv für alle.
Schön. Genau, so kann man's sagen. Und wir waren auch tatsächlich, hat echt Spaß gemacht. Dienstzeit war ein bisschen von 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr, aber war die ganze Zeit nur unterwegs und überall. Einfach überall. Und das war interessant. Da hatten wir aber einen Einsatz, fand ich auch sehr interessant. Und zwar wurde irgendwie gemeldet, keine Ahnung, Allgemeinzustandverschlechterung. Es kam jedenfalls ein Mann runter auf die Straße und sagte, konnte nur Englisch sprechen, sagte ja, er hätte Gliederschmerzen und Fieber. Und wäre auch beim Hausarzt gewesen und der Hausarzt hätte ihm Ibuprofen verschrieben. Also er hatte 38 Grad Fieber, ne, und Gliederschmerzen, also klassische Grippe. Und beziehungsweise keine Grippe kann es nicht gewesen sein, weil der Hausarzt meinte, er hat dem auch Antibiose verschrieben. Und wie okay. man ja weiß, Grippe ist ein Virus und gegen Viren wirken keine Antibiotika, die wirken nur gegen bakterielle Infektionen. Und der Hausarzt sagte dann zu ihm, weil wir meinten, haben Sie nicht mal irgendwie das Ibuprofen genommen? Sie müssen das Fieber doch senken. Und dann sagte er nein, weil der Hausarzt ihm sagte, nicht auf nüchternen Magen. Und weil er jetzt eben diese Infektion hatte, könnte er nichts oder würde er nichts essen, hätte er keinen Hunger. Also das kennt man vielleicht, dass wenn man so eine Infektion hat, dass man da nicht so viel Hunger hat. Das heißt aber jetzt nicht, dass man die Medikamente nicht nehmen soll. Also das war jetzt ein bisschen zu wörtlich genommen. Ein bisschen zu schlecht erklärt dann vom Arzt.
An der Stelle muss ich auch wirklich sagen, dass wir solche Aussagen, ja, die Patienten mitnehmen, auch öfter mal kommen. Also dass Ärzte teilweise auch so etwas unvollständig aufklären oder etwas lax, weil sie hoffen, die Patienten verstehen das. Und es gibt wirklich viele Patienten, wie Luis schon erzählt hat, die das wortwörtlich nehmen, was ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, liebe Ärztlichen, denen mitgibt auf den Weg. Versucht ihn mal ein paar Sachen etwas lockerer aufnehmen zu lassen, dass man auch mal eine Ibu ohne gleich was zu essen aufnehmen kann oder viele andere Sachen. Manche haben auch sehr, sehr starke Angst vor Schmerzmedikamenten und sagen, nee, das nehme ich nicht mehr, davon werde ich abhängig. Novamin zum Beispiel, eigentlich ein gutes Zeug für Dauerschmerzpatienten, ein sehr verträgliches Medikament. Aber da haben die wirklich Angst, dass die wie bei Ibuprofen Leberschäden bekommen oder bei Paracetamol auch dann Magenschleimhautschäden. Also da ist manchmal eine Aufklärung, wenn man seinen Patienten etwas verschreibt, doch schon gut. Die lesen nicht immer die Beipackzettel oder zu sehr in den Nebenwirkungen herum. Ja, deswegen also hier nochmal ein kleiner Appell nach draußen an die Hausärzte. Versucht die Patienten da so ein bisschen mitzunehmen.
Und direkt der erste Einsatz war in einer Straßenbahn. Dort lag einfach ein Patient, lag einfach da und hat geschlafen. Ich weiß nicht, warum der auf dem Boden eingeschlafen ist, das kann ich mir echt nicht erklären.
Doch, das kann ich dir erklären. Das ist so eine Straßenbahn, gerade bei euch, die schaukelt so schön. Das ist wirklich toll. Ja, da schläfst du ein. Habe ich noch nicht probiert bei euch, aber ich kann es mir vorstellen.
Oder man versucht halt krampfhaft, sich nicht zu übergeben. Jedenfalls lag er auf dem Boden und alle standen drumrum, so nach dem Motto, hier ist was, schafft euch, kümmert euch um dieses Ding, so nach dem Motto. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass mal jemand Puls gemessen hat oder so, also der hätte da auch reanimationspflichtig liegen können und alle hätten sich das einfach nur angeschaut. Und letztlich hat er zum Glück nur geschlafen, das heißt einmal rütteln, er so, hä, was machen Sie, hä? Ist das die Linie 18 Richtung sowieso? Ich meine, nee, dann müssen Sie auf die andere Seite. Ja, okay, und dann ist er weggegangen. Ja, aber das sind halt auch Sachen, die hätte man dann, also ich dachte mir, eigentlich müsste man gerade Bahn- und Bus- und Bahnfahrer genau auf so eine Patientengruppe, auf diese hilflosen Personen mal trainieren.
Ja, weil, das habe ich ganz lange mal gemacht tatsächlich. Wir sind auch mit so einer Straßenbahn während der Fahrerschulung immer umhergefahren und haben so Szenarien nachgespielt, also realistische Notfalldarstellung. Und da haben wir die wirklich auch so auf verwirrte Patienten und auf betrunkene Patienten. Das fanden die richtig cool über Jahre und haben auch gesagt, die lernen daraus sehr. Ist schön, wenn man in der Straßenbahn übrigens fährt und immer noch gegrüßt wird und so, ey, du bist doch der von damals, der nach London fahren wollte mit der Straßenbahn. Ja, ich weiß immer noch, was man da machen muss. Also, da hast du recht.
Wir fahren immer nach Istanbul. Aber, ja, ich meine, wenn ich ja, also ich finde ja schon, es ist ja auch im Interesse der Bahngesellschaft irgendwo, weil die Bahn steht ja dann und gerade eine Straßenbahn, da ist nichts mit, ich fahre links vorbei, in den meisten Fällen zumindest nicht. Das heißt, es staut sich alles zurück, bis der RTW da ist, vergehen ja erstmal 8 Minuten. In der Zeit sind ja zumindest in Köln meist 4 Straßenbahnen wären in der Zeit gekommen. Die fahren dann einfach nicht weiter in der Zeit. Und das wäre jetzt etwas, das hätte ja der Bahnfahrer dann selbst auch lösen können irgendwie. Und dadurch haben ja alle einen Vorteil. Und ich muss sagen, ich als Gast, wenn ich jetzt sowas feststellen würde und würde da irgendwie jetzt sagen, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann würde ich zumindest jetzt vom Bahnfahrer als nächste autoritäre Person oder so oder als nächste Person mit Garantenstellung in Anführungsstrichen, würde ich jetzt schon erwarten, dass da mehr kommt, außer nur den Notruf zu wählen. Deshalb finde ich, ist sowieso Aufgabe für, eines modernen Gesundheitssystems, viel mehr da in die Schulen abzugeben. Und damit man eben schon frühzeitig damit konfrontiert wird und dann jeder quasi so absolute Basics hat, weil dieser Sofortmaßnahmen am Unfallort, muss man sagen, der ist ja nice to have, aber Ja, also man muss auch sagen, in den heutigen Fahrzeugen, dass da nochmal wirklich so ein Unfall passiert, wo man diesen Kurs braucht, dass man da dann auch wirklich vorbeikommt, glaube ich eher unwahrscheinlich.
Das ist unwahrscheinlich, ja, genau. Ja, wir haben auch eine Hörerfrage mal wieder bekommen, die ich ganz spannend fand, worüber wir ganz kurz noch diskutieren können, bevor wir zu unserem eigentlichen Hauptthema kommen. Und zwar der Manuel aus Österreich hat eine Frage gestellt. Hey Sammy, ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast. Vielen Dank, dass ihr euch trotz euren zeitaufwendigen Beruf die Zeit nehmt und das Thema Rettungsdienst auf eine unfassbar sympathische Weise den neuen näherer bringt. Ich selbst wohne in Österreich und fahre ehrenamtlich beim ASB, würde das Ganze aber gerne beruflich machen. Leider ist die Ausbildung zum Notfallsanitäter in Österreich nicht so ausführlich wie die in Deutschland. Aha. Ich wollte daher fragen, ob du Erfahrung damit hast, ob es auch für einen Ausländer in Anführungsstrichen überhaupt möglich wäre, diese Ausbildung in Deutschland zu machen. Vielleicht kennst du ja jemanden, der diesen Weg ebenfalls gemacht hat. Vielen Dank und schöne Grüße natürlich auch an Luis aus Österreich.
Was hat er für eine Qualifikation?
Bisher noch gar keine, so wie ich sehen kann. Er möchte Notfallsanitäter werden.
Ja, das kann er. Kann er machen. Muss er nach Deutschland kommen? Dann geht das.
Das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, dass es da keine Voraussetzung gibt, die sagt, dass man in Deutschland jetzt absolut gemeldet sein muss. Es muss aber über einen Betrieb laufen, trotzdem so eine Ausbildung. Und der Betrieb muss einen dann eben annehmen und dann ist das so. Also ganz normal, bewerben.
Ja. Also wir hatten tatsächlich einen Kollegen mal, der hat in Österreich als Rettungssanitäter gearbeitet, dort seine Ausbildung gemacht. Die geht wohl da ein Jahr oder so, die Ausbildung. Jedenfalls wurde ihm dann in Deutschland der Rettungssanitäter anerkannt. Nicht der Notfallsanitäter, nur der Rettungssanitäter. Und der konnte dann hier ganz normal arbeiten. Also das ist auf jeden Fall so. Und der Stellenmarkt gibt das ja auch her. Jetzt mit der Ausbildung direkt wird es, glaube ich, schwierig, weil ich da sehr, sehr viele Rückmeldungen bekomme, dass es der Ausbildungsmarkt wohl, also so paradox, also irgendwie wird gesucht ohne Ende, aber der Markt gibt einfach nicht so viele Notfallsanitäterstellen her. Und da dann wirklich der Appell, wenn ihr wirklich, wirklich den Rettungsdienst möchtet, dann muss man da so ein bisschen den anderen Weg einschlagen, nämlich, dass man sagt, okay, man fängt erstmal da irgendwie mit einem FSJ oder so an, dann ist man schon mal bekannt in dem Betrieb und hat sich das ja auch mal angeschaut und dann geht das meist über den internen Weg dann doch einfacher als von extern. Also ich glaube wirklich, ohne jetzt eine Statistik zu kennen, aber die ohne Rettungsdienst direkt nach dem Abi oder nach der Realschule irgendwo beworben auf Notsan-Ausbildung, außer jetzt bei einer Stadt, das ist was anderes, aber bei einer Hilfsorganisation ist es schon sehr schwierig reinzukommen, muss man einfach so sagen, von extern.
Also Manuel, hier mal so die Beantwortung der Frage. Ich habe ihm das natürlich auch schon mal vorher persönlich geschrieben, er wird sich bestimmt wundern jetzt. Der Weg darf eingeschlagen werden. Versuch's mal und berichte uns doch, sollte es geklappt haben und solltest du hier in Deutschland tatsächlich eine Ausbildung gemacht haben. Eine andere Anfrage habe ich tatsächlich zufällig per Telefon bekommen und ich war mal zufällig mit dran und zwar wollte jemand eine Frage stellen zu den Tassen über unsere alles druckbar, ne, Page und so weiter und da war ich dann dran. Hat mich dann auch erkannt, ich versuche hier aber meine Stimme ein bisschen zu verstellen und es war ein bekanntes Gesicht, muss man sagen, eine bekannte Stimme, die hatten wir nämlich schon mal bei uns im Podcast, hat eine Frage über Larynxtuben gestellt im Schulsanitätsdienst. 12 Jahre alt, der Arm irgendwie so aus der Schweiz. Und er berichtete, wir haben wirklich über 15 Minuten gequatscht, aus Österreich kommt er nicht, aus der Schweiz, dass er jetzt Corona hat und in Quarantäne ist. Ja. Ne, also und er ärgert sich, denn vorher hat sein Hausarzt wohl gesagt, er würde ihn nicht impfen lassen, weil er Bedenken hätte, jetzt einen 12-Jährigen zu impfen. Und allgemein ist die Meinung so innerhalb der Schule auch wohl gewesen, dass man sich jetzt nicht so impfen sollte. Und jetzt hat man tatsächlich den Denkzettel, denn der größte Teil der Schule ist jetzt in Quarantäne, nicht nur wegen ihm, sondern weil viele Infektionen passiert sind. Und man hat jetzt natürlich und vor allem auch die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern haben Angst, dass jetzt den Kindern auch was passieren könnte, ne? Und auch den Eltern und weil jetzt haben sich ja doch alle nicht geimpft. Ja, dann ist die Angst auf einmal da. Anstatt vorher vielleicht mal drauf zu hören, ja.
Ja, wobei ich natürlich nicht weiß, wie das wirklich, also ich glaube, ob das jetzt schon immer ab 12-Jährigen, ich meine, weil die Freigabe, zumindest in Deutschland für 5- bis 12-Jährige ist ja, glaube ich, erst jetzt gekommen, der Impfung. Das heißt, da kann ich die Bedenken des Kinderarztes schon verstehen. Nichtsdestotrotz, es ist schon so ein bisschen die Verantwortung von einem selbst, darauf in dieser Pandemie ist jetzt hier nicht zu übertreiben gerade. Wir sehen, die Zahlen sind oben und ich sag's euch ganz ehrlich, also ich ich habe meine Kontakte reduziert, ja, also ich gehe jetzt nicht irgendwie jede Woche feiern oder sonst irgendwas, also tatsächlich war ich jetzt auch seit Ende einmal oder zweimal feiern und jedes Mal, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin und da trage ich ja nun mal nur FFP2-Maske, habe ich danach meine Corona-Warn-App ist danach rot, weil man in irgendeiner Schlange gestanden hat, wo dann danach irgendwer positiv getestet wurde,
ja.
Und man hört es gerade aus allen Ecken, der hat Corona, der hat Corona, der hat Corona, vorher war es ja immer so, dass irgendwie der Bekannte eines Verwandten, der ist positiv. Mittlerweile ist es ja vielleicht schon der Verwandte, gute Freunde. Und natürlich, lasst euch impfen, lasst euch gerne boostern. Aber denkt eben auch daran, diese Impfung schützt nicht vor einer Infektion. Und sie schützt insbesondere vor der Delta-Variante meist auch nur zu 75% vor einem schweren Verlauf. Das heißt, rein statistisch hätten 25% einen schweren Verlauf, wenn alle geimpft und sich infiziert wären. Und das ist ja nun mal auch nicht unerheblich. Und ja, da seid ihr so ein bisschen selbst in der Verantwortung auch natürlich. Es ist jetzt nicht so, nur wenn man geimpft ist, dann kann man machen, was man möchte. Deshalb appelliere ich seit Anfang an, ich weiß nicht, ob es hier schon mal gesagt hat, aber das habe ich am Anfang an schon gesagt, dieses 2G habe ich nicht verstanden. Also das einzig Wahre ist 2G+.
Ja.
Weil der Geimpfte ist aus meiner Sicht der gefährlichste von allen, weil der Geimpfte, also ich bin auch dreimal geimpft, ich bin jetzt kein Impfgegner, aber ich sehe das einfach so, der Geimpfte ist geimpft und hat ja am wenigsten Chance wahrscheinlich, seine Infektion zu erkennen, weil er ja wahrscheinlich am wenigsten Symptome haben wird, wenn die Impfung gut wirkt. Das bedeutet, er merkt gar nicht, dass er erkältet oder verschnupft ist. Er kann sein Verhalten nicht korrigieren, anpassen. Das heißt, er geht dann einfach infiziert ganz normal irgendwo hin und infiziert dann andere, die gegebenenfalls auch nicht geimpft sind. Und deshalb 2G+, wenn ihr die Sicherheit haben wollt, auch bevor ihr zur Verwandtschaft fahrt, geht einfach, holt euch so einen Test, dann wisst das.
Genau.
Und das ist aus meiner Sicht das einzig Vernünftige zu dem Thema.
Das ist aber auch der Sinn dieser Impfung irgendwann. Wenn man hier, sagen wir jetzt mal ganz utopisch, eine vollständige Durchimpfung hat, dass man da auch bedenkenlos dieses Virus bekommen kann, ohne hier einen schweren Verlauf zu bekommen. Und zwar, dass wir auch andere Menschen nicht gefährden oder die Angst haben müssen, die zu gefährden, wenn wir es denn doch mal haben. Ja, und ich kenne auch einige, die das jetzt haben oder hatten und Gott sei Dank geimpft waren und auch wirklich einen milden Verlauf hatten. Und das ist also toi 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 auch super und so wollen wir es ja auch haben. Deswegen diese Argumente, die ich auch teilweise vom Kollegen bekomme, oh, jetzt muss ich mich wieder testen, ich habe die Impfung genau deswegen doch genommen, damit ich das nicht mehr machen muss, ist falsch. Nee, ist komplett falsch, wie Louis eben schon sagte. Wir können es immer noch haben. Alle denken, das ist so ein 100%iger Schutz und jetzt sagt das Virus, ich gehe hier nicht mehr rein in diesen Körper. Nein, ist es nicht. Es schützt euch einfach nur, dass es schlimmer wird.
Und vereinzelt denken die Leute auch tatsächlich, es würde zu 100% vor einem schweren Verlauf schützen. Das ist ja eben auch nicht der Fall.
Nein.
Deshalb darf man sich auch, also dieses Argument, was ja immer wieder genommen wird, auch aus der Skeptiker-Querdenker-Szene, ist ja, ja, schau mal, wie viele Geimpfte auf der Intensiv liegen. Das ist ein absolut unzulässiges Argument, weil nach wie vor bekannt ist, der Impfstoff wirkt nicht zu 100% an dieser Stelle. Das heißt, natürlich kann das passieren. Punkt. Und da immer mehr Leute geimpft sind, da haben wir schon drüber gesprochen, werden auch immer mehr Leute rein statistisch, die sich infizieren, auch einen schweren Verlauf haben, auch wenn sie geimpft sind. Deshalb ist 2G+ aus meiner Sicht da das einzig Vernünftige. Und natürlich wäre es optimal, wenn alle geimpft sind, weil dann ist natürlich die Übertragung auch wesentlich unwahrscheinlicher und auch die Aufnahme ist wesentlich unwahrscheinlicher. Also da sind schon viele Wahrscheinlichkeiten, die da reinspielen. Nichtsdestotrotz, als ich jetzt von dieser Omikron-Variante gelesen habe, dachte ich mir, bitte nicht.
Da drehen sie ja alle frei und ich habe gestern auch ein paar Artikel dazu gelesen, auch von namhaften Virologen, die wirklich was gesagt haben. Wir wollen jetzt uns noch nicht in Sicherheit wiegen, aber die ersten Erkenntnisse aus Südafrika, auch von Ärztinnen und Ärzten, die kommen, ist erstmal, dass der Verlauf zunächst erstmal mild ist. Trotzdem ist man hier vorsichtig und sagt, wir gucken uns das weiterhin an, wie die Verläufe so sind mit diesem neuen Virus. Es bringt jetzt aber nichts, wie manch andere in der Presse schon wieder an loslegen, hier vollkommen in Panik zu verfallen, aber Vorsicht walten zu lassen, solange man noch nicht
genau
so viel weiß.
Also es gibt tatsächlich einen Artikel vom Spiegel, der ist glaube ich auch erst, ja, der ist erst jetzt eine Stunde alt. Kopfschmerzen, extreme Müdigkeit wären wohl Symptome. Die Patienten wären allerdings, die an dieser Variante erkrankt sind, bis jetzt Das sind halt wirklich ganz neue Sachen. Es gibt auch noch keine Studien dazu, zu dem Ganzen. Ne? Ja. Bis jetzt wären sie alle nicht schwer erkrankt, in Südafrika jetzt die Patienten, sondern die wären asymptomatisch gegenüber den bisherigen bekannten Krankheitszeichen, aber eben hätten keinen schweren Verlauf. Und das ist so als kleinen Hoffnungsschimmer, ein Virus, das seinen Wirt tötet, das ist ja kein intelligentes Virus. Also das Virus vernichtet sich ja selbst, weil es damit die Übertragung über die Übertragungswahrscheinlichkeit reduziert. Und das ist ja eigentlich das, was das Virus möchte. Es möchte ja einmal überall hin. Und deshalb würde das ja jetzt mal so ganz vorsichtig gesagt eigentlich ja dafür sprechen, dass das Virus sich jetzt gedacht hat, wir mutieren mal ein bisschen besser jetzt und gönnen den Leuten nur einen milden Verlauf. Aber mal schauen, was noch kommt. Vereinzelt heißt es ja auch, es könnte auch trotzdem sein, dass es einen härter trifft. Das natürlich wahrscheinlich immer korrelierend mit Vorerkrankungen. Ja, mal schauen, was es nächste Woche oder in 2 Wochen wird es da schon wesentlich mehr Informationen zu geben. Bis jetzt ist das ja alles nur mutmaßen, da wird gerade dran gearbeitet. Genau, mal schauen, wie das so wird.
Du warst schon auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich gehört.
Ich war am Weihnachtsmarkt, genau. Deshalb die Corona-Warn-App auch rot.
Ja, ja, deswegen. Du warst ja schon drauf und bei uns war das ja auch so. Ich war auch schon einmal da. Die Maßnahmen sind schon Hammer. Also bei uns ist es zum Beispiel so, du musst dir ein Bändchen abholen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dass du tatsächlich geimpft und getestet oder genesen und getestet. Ansonsten bekommst du an unseren Ständen nichts. Und in anderen Bundesländern werden Weihnachtsmärkte schon mittlerweile zugemacht, weil die Inzidenz und die Hospitalisierung einfach steigt. Und Leute, das müsst ihr mal verstehen. Ja, das Gesundheitssystem soll geschützt werden bei solchen Maßnahmen, damit das nicht am Crashen ist. Und da reden wir nicht nur von der Pflege, da reden wir von allen Instanzen des Gesundheitssystems.
Wir sind schon echt gut aufgestellt, das muss man schon sagen. Also natürlich, ich weiß, es gab diese Sache, es wurden Betten da gestrichen hier. Ich habe aber jetzt eine Statistik gesehen im Zusammenhang mit ECMO. Und zwar, das ist von 2014 gewesen. Anzahl der verfügbaren ECMO-Plätze in den USA und dann Anzahl der verfügbaren ECMO-Plätze in Deutschland. Das ist eine absolute Zahl. Und Deutschland hatte irgendwie 50 weniger. Absolut. Gegenüber einem Land wie den Vereinigten Staaten von Amerika. Also das spricht ja schon mal stark für uns. Und da empfehle ich auf Netflix tatsächlich, unbezahlte Werbung, Michael Che heißt der, also Michael Che, ist ein afroamerikanischer Comedian. Und der macht so Witze, auch über psychische Gesundheit eben bei Schwarzen, sagt eben bis dato, gab es das nicht in den USA, dass das so war? Also schon sehr interessant auch mal so, weil das sehr tief blicken lässt, dieses Comedianhafte. Und er sagt eben auch über die Impfung, sagt, er hat dieser Impfung nicht vertraut. Einfach, seit wann ist Medizin in den USA kostenlos? So. Und da lachen alle und dieser Witz wird richtig breit getreten. Dann realisiert man erstmal eigentlich, was das für ein Luxus ist, den wir hier in Deutschland haben. Und
ist so.
Ja, ist einfach so. Deshalb haben wir jetzt 24 Minuten geredet.
Übrigens, nur um das abzuschließen. Ja, ECMO ist jetzt nicht richtig toll, sondern das ist die Ultima Ratio, ne? Also das wollen
wir
nochmal sagen.
Das ist die absolute Ultima Ratio,
ja,
genau.
Das, also nur weil wir ECMO-Plätze haben und wenn man an der ECMO angeschlossen ist, wird alles besser. Nee, Leute, das ist der letzte Versuch, euch am Leben zu halten.
Kommt tatsächlich auch auf das Erkrankungsbild an. Es gibt Erkrankungen, da hast du wirklich mit ECMO ein super Outcome. Aber gerade in Covid-Zeiten ist es wirklich, ich glaube so eine 50-50 hatte ich da gelesen.
So, jetzt sollten wir aber mal wechseln, glaube ich, bevor die Leute sagen, oh Gott, so viel Corona. Aber es ist wieder Thema und wir sind nun mal in so einer, ja, nennen wir es mal einfach vierte Welle, ja, in so einer Phase, wir gehen schnell hoch. Und jetzt wollen wir aber damit abschließen. Ich hoffe, ihr habt es alle kapiert. Und wir reden heute über das zweite Thema, was wir letztes Mal eigentlich schon mit reinnehmen wollten. Aber wir haben uns ja so lange über Alkohol unterhalten, dass wir zu den Drogen gar nicht mehr kamen. Und das ist auch ein Thema. Drogen in Deutschland mittlerweile wird ja darüber geredet, Cannabis zu legalisieren. Da können wir nachher später mal noch darüber diskutieren. Aber wir wollen heute mal ein bisschen medizinisch drauf eingehen, was Drogen überhaupt sind. Und im Rettungsdienst haben wir auch immer wieder mal damit zu tun. Ja, gerade wenn es so um Partys geht, ja, da sind Drogen auch immer wieder mal ein Thema, um Festivals. Wir wollen es nicht verteufeln, diese Veranstaltungen, aber da werden sie nun mal am häufigsten mitunter eingenommen. Und man muss auch sagen, je größer manchmal so eine Stadt ist, ja, oder so ein Ort, desto höher geht natürlich auch aufgrund der Bevölkerungsdichte die Konsumrate. Und da gibt es einige Medikamente, einige Drogen, die wirklich mal Beachtung haben sollten. Und damit ihr auch wisst, wie sowas aussieht, wie wir im Rettungsdienst damit umgehen und auch die Kolleginnen und Kollegen, was ist ein Mischintox und wie verhalten sich Drogen, gewisse Drogen mit Alkohol? Warum ist das so gefährlich? Darüber wollen wir heute reden.
Oder auch mit anderen Medikamenten.
Ja.
Es gibt ja so eine Kombi, kommst du wahrscheinlich noch drauf, so Nitro Viagra, die ist ja im wahrsten Sinne des Wortes tödlich. Aber
Viagra-Droge.
Genau, aber was ich lustig finde tatsächlich auf hiv-drogen.de, erste Hilfe beim Drogennotfall, Notruf 112. Dann kommt quasi die erste Hilfe. Also hätten wir es auch ein bisschen anders formulieren können, ja. Aber gut.
Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt so eine Studie von der Betty Ford Klinik. Ja, das ist also auch da führend. Und die haben sehr, sehr viele Menschen gefragt. 90% aller Befragten haben schon mal angegeben, dass sie neben Alkohol auch schon mal illegale Rauschmittel dazu eingenommen haben. 90% habe ich echt, muss ich nochmal nachgucken. Ja, ist wirklich so, dass die Zahlen sich da sehr gleichen, dass viele damit schon mal Bekanntschaft gemacht haben. In Verbindung mit Alkohol und meistens auch mit Partys.
Ja. Also ich kann mich an der Stelle outen, ich gehöre da nicht zu.
Ich ebenso
wobei
nicht.
War...
Ich hatte einmal das Problem, dass ich es untergemischt bekommen habe unter einem Brownie. Ja, und der Freund ist auch nicht mehr mein Freund, also der Kumpel. Weil als ich das rausbekommen habe, dass er das so mit... Er hat das mit purer Absicht gemacht und das war nicht gut. Nee.
So sage ich es jetzt auch immer. Ja, wir haben uns untergemischt.
Nein, wirklich. Also ich hatte nie vor, das so... Nee.
Mir wurde auch letztens hier unter meiner Apfelschorle wurde mir einfach ein Bier gemischt. Also unter meine Frühkölsch-Apfelschorle. Weiß auch nicht, was da los war.
Ja, ich weiß auch. Das hat so schön geschäumt. Das sah gleich aus und es schmeckte auch fast gleich.
Ne? Das ist mir tatsächlich schon mal als Kind passiert. Da habe ich fast mich übergeben, als ich das dann geschmeckt habe. Aber
und heute schmeckt's ja.
Ich sag immer, es schmeckt erst ab 18 tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sich da in den Geschmacksnerven irgendwas tut, aber mit 18 schmeckt das auf einmal. Vorher schmeckt's nicht, deshalb lohnt sich's auch nicht vorher.
Das ist bei mir mit Rosenkohl genau das gleiche. Als Kind habe ich es gehasst, heute liebe ich es. Ja, also immer sehr gerne. Ja, Alkohol ist in Verbindung mit Drogen oder Drogen in Verbindung mit Alkohol, haben wir ja schon gesagt, immer ein bisschen schlimmer. Einfach weil das Problem ist, diese Wechselwirkung, die wir so haben. Ja, wir wissen bei vielen Drogen, was eben so die Nebenwirkungen oder die Wirkungen sind, aber sobald eben so Alkohol mit ins Spiel kommt oder aber auch Medikamente, dann ist es sehr, sehr schwierig abzusehen, was da so passieren kann. Natürlich gibt es auch hier immer noch Studien, die das so ja bestimmen können, was da so passieren kann, wenn Alkohol damit ins Spiel kommt, aber wir wollen heute mal auf wenige Drogen auf jeden Fall eingehen, wie zum Beispiel, und man nennt es gerne auch mal diese sogenannte Einstiegsdroge. Ich finde das grausam, wenn man sie so nennt, Cannabis. Cannabis als Einstiegsdroge, dieses Wort ist so, hey, wenn du anfangen möchtest, dann fang mit Cannabis an. Wunderbar, THC für alle. Ja, nee, also.
Nee.
Nee. Ja, ich gucke gerade, ja. Louis ist einfach so, oh, nicht das bevor, aber ich rede einfach weiter.
Ja, red einfach weiter.
Ich rede einfach weiter. Ja, bei Cannabis, da ist es natürlich erstmal so, warum nehmen es die Leute ein? Natürlich, um ein bisschen euphorischer zu sein. Ja, und tatsächlich auch mal für den sexuellen Akt wird das gerne mal genommen, weil man da auch mal ein bisschen, ja, steigert nämlich auch die Lust. So, ja.
Wusste ich auch noch nicht, aber interessant, ja.
Es regt aber auch den Appetit an. Ja, das heißt, man kriegt dann irgendwann auch mal so ein Fressflash, so nennen sie das ja immer. Und beruhigt natürlich bis hin zur Schläfigkeit. Es soll auch entspannen. Das ist auch erstmal lustig. Dann bist du erst euphorisch, nimmst es mehr, wirst du plötzlich entspannt. Ja, der Puls erhöht sich. Erleben wir auch gerne mal im Rettungsdienst, wenn Leute anrufen, Zustand nach Cannabis oder THC-Genuss und da rast das teilweise 120, 150 Schläge pro Minute, dann lege ich gerne die Patienten mal hin und dann kann man wirklich beobachten, wie der Puls runtergeht. Ja, und das spricht tatsächlich dann dafür, dass da Cannabis manchmal eingenommen wird, nicht immer, aber das fand ich ganz spannend auf jeden Fall. Und Senkung des Blutdrucks, also der Blutdruck ist da auch meistens gesenkt, die sind auch sehr blass, die Menschen, wenn die dann das erste Mal oder ein bisschen übertrieben haben. Bei größeren Mengen ist aber das Problem dann auch, dass es führt zu Wahnvorstellungen, ja, und zu Halluzinationen, die kriegen Panikattacken, Angstzustände gerne auch mal, erbrechen sich, also auch nicht lecker, und können auch kollabieren. Ja, also wenn das Herz mal so rast und der Blutdruck runtergeht, ja, ist ja quasi eine Schocksymptomatik, dann kann es auch mal dazu kommen, dass die Leute synkopieren, also ohnmächtig werden, bis hin zu bewusstlos werden können. Ja, und vor allen Dingen, ihr könnt davon abhängig werden, das muss man sagen, und zwar bei jeder Droge natürlich, genauso wie bei Alkohol, dass ihr abhängig werden könnt. Und das ist so das Gefährliche bei allen Sachen, vor allen Dingen eben auch die Wirkung, wenn ihr das wirklich über längere Zeiträume nehmt. Da muss man wirklich ganz doll aufpassen. Und jetzt beleuchten wir mal ganz kurz bei Cannabis, so wie ist es mit Alkohol? Denn Cannabis wird häufig natürlich mit Alkohol eingenommen, wenn es als Party- und Einstiegsdroge genannt wird. Ich muss auch immer sagen, wenn ich auf manchen Festivals bin oder durch die Clubs so gehe als DJ, wenn das irgendwann mal wieder vorkommt, man riecht es auch sofort. Also sobald du an jemanden vorbeiläufst, der scheinbar irgendwas drin hat mit THC, das ist so ein markanter Geruch, den kann ich gar nicht beschreiben. Den muss man mal gerochen haben.
Das ist aber echt so, ja. Das merkt man auch immer, wenn man irgendwo in einem Biergarten sitzt, in einem Biergarten oder keine Ahnung. Auf einmal riecht man diesen Geruch, dann weiß man sofort, was los ist. Ja. Aber ja, das ist ja eine Mischintox dann tatsächlich, wenn man so tatsächlich nur Alkohol nimmt. Und dann tatsächlich in Köln Intensivindikation. Mhm. Ist dann immer ein bisschen abstrakt, wenn jemand, der dann nur in Anführungsstrichen geraucht hat und nur ein bisschen Alkohol getrunken hat, dann auf der Intensivstation landet, aber gut. Und es ist tatsächlich so, dass THC zwar, also Cannabis, zwar die Wirkung des Alkohols verstärkt, aber nicht umgekehrt. Das heißt, Alkohol verstärkt jetzt nicht die Wirkung von THC, aber ihr fühlt euch dann tatsächlich betrunkener.
Ja, und das Problem ist einfach, ihr habt halt auch so eine Wahrnehmungsstörung. Also ihr nehmt gewisse Sachen nicht mehr wahr, ja, die Leistungsfähigkeit nimmt ab und wenn ihr so Warnsignale wie Schmerz und sowas in eurem Körper habt, die werden einfach nicht mehr ordentlich wahrgenommen. Und das ist so das Problem eines Mischintox. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel noch Benzos oder so dazu nimmt, ja, gibt ja einige, die das gerne aus Angststörungen nehmen, dann immer noch Benzos dazu, dann kann das auch die Atemhemmung verstärken. Also das heißt, ihr holt dann einfach weniger Luft und es kann bis zur Atemlehnung führen. Ja, das ist so das Gefährliche immer an Mischkonsum. Und dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr plötzlich mal im Schockraum landet, wo viele Ärzte um euch rumstehen, die sich dann natürlich Sorgen machen. Und die Intensivstation will einfach nur dafür sorgen, wenn das dann vorkommt, dass ihr dann auch ordentlich versorgt seid. Aber geht nicht immer davon aus, dass wir das einfach so gerne machen. Ja, und dass ihr dann immer aufgefangen werdet. Das kann auch schief gehen. Es sind Leute daran verstorben.
Übrigens, Fun Fact, es gab mal eine Studie, in der wurde das Fahrverhalten analysiert von Alkohol versus Cannabis. Und tatsächlich hat man festgestellt, die mit Alkohol sind schneller gefahren und die mit Cannabis sind langsamer gefahren.
Woran das wohl liegt.
Viel zu logisch, aber fand ich sehr interessant. Nichtsdestotrotz hat man nicht selten Einsätze bei Leuten, die Cannabis konsumiert haben und dann über Herzschmerzen klagen. Mhm. Und tatsächlich ist Cannabis auch Auslöser für eine, oder es gibt so eine Assoziation mit einer Stresskardiomyopathie. Also haben wir schon mal drüber gesprochen, letzte Folge über die Kardiomyopathie. Also das kann durchaus das Herz schädigen, beziehungsweise den Herzmuskel.
Ja, krass, ne? Ansonsten bekommt ihr auf jeden Fall gerne auch mal starken Kopfschmerz, wenn ihr Alkohol mit Cannabis nehmt und Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Kreislaufkollaps ist mit dabei. Ihr könnt auch mal ordentlich depressiv werden und so Heulkrämpfe bekommen, auch schon erlebt bei Leuten und auch Halluzinationen. Ja, das spricht ja normalerweise eigentlich nicht so für Cannabis, aber in Kombination mit Alkohol kann das eben zu Halluzinationen führen. Deswegen da immer aufpassen und ihr könnt hoffentlich auch verstehen, warum man unter Alkohol und Drogen kein Auto mehr fahren soll. Stellt euch mal vor, ihr seht da jemanden auf der Straße stehen, reißt das Lenkrad um und knallt irgendwo anders rein, wo vielleicht wirklich jemand an der Ampel steht. Alles schon vorgekommen. Deswegen, und wir sagen jetzt immer, wenn ihr das nehmt, das soll nicht bedeuten oder euch nicht ermutigen, jetzt hier auf Drogen umzusteigen oder das mal irgendwie wirklich auszuprobieren. Ja, wir können euch nur abraten, sowohl Alkohol als auch Drogen vor allen Dingen einzunehmen. Illegale Drogen, das wirklich ist nicht gut. Das kann euch das Leben auch mal kosten.
Übrigens, Marihuana erhöht das Schlaganfallrisiko um 26% und das Herzversagenrisiko um 10%. Ist ja schon mal nicht von der Hand zu weisen.
Oh, ich sehe schon, wir werden irgendwann noch Nachrichten bekommen von Cannabis-Befürworterinnen.
Ja, man kann es ja befürworten, aber wie heißt es so schön, Statistiken lügen nicht.
Richtig.
Also Das ist nun mal Fakt, da kann man auch nicht drüber diskutieren.
Man muss aber auch sagen, es gibt natürlich auch Medikamente, Öle und so weiter, die aus der Cannabispflanze hergestellt werden und wo aber das THC, soweit ich weiß, ist ja der Wirkstoff an sich, rausgenommen wurde. Aber die trotzdem eine gute Wirkung haben und davon wollen wir auch gar nicht abraten. Also wenn ihr jetzt irgendwo Hanf oder Marihuana Öle oder sowas lest, dann denkt nicht immer gleich an die Droge und an Abhängigkeiten oder ähnlichem. Da gibt es schon auch Sachen, die wirklich helfen können und auch gut sind für jemanden. Und die medizinische Wirksamkeit von Cannabis, ja, da können sich eigentlich noch, also ich kenne da so einige Ärzte, die sagen, das ist tatsächlich so gut, da muss man sich aber wirklich beraten lassen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, und vor allem, wenn es als Medikament dann zum Beispiel vertrieben wird, dann kann man sich auch sicher sein, dass das einen gewissen Prozess durchlaufen hat. Hm. Was ich jetzt mal dem Stoff, den man da vom Dealer bekommt, nicht unbedingt unterstellen würde, dass er dann ein Qualitätsmanagement hat und quasi auf die Qualität seines Produkts achtet.
Ja, das ist einfach so das Reinheitsgebot. Habe ich gestern gelesen, Cannabis-Legalisierung und ein Cannabis-Hersteller, oder, wir brauchen jetzt ein Reinheitsgebot. Also, als wenn du so Bier vertreiben würdest, da gibt es ja auch das Reinheitsgebot. Ja. Ja. Und jetzt brauchen wir auch ein Reinheitsgebot. Okay, ja, sollte es wirklich passieren, dass wir sowas legalisieren müssen, wollen, tollen, sollen, dann muss man da auch wirklich strenge Regeln aufstellen. Aber naja.
Das Dealer-Siegel.
Es wäre trotzdem nicht meins. Ich würde es nicht nehmen. Also ja, gut. Wollen wir weiter oder hast du noch was zu Cannabis?
Nee, du kannst ruhig weiter springen.
Bevor wir weitermachen, mal hier so ein kleiner Test für euch. Ihr könnt ja sagen, ob euch das gefällt. Einigen ist ja aufgefallen, dass wir jetzt immer ein bisschen Werbung laufen lassen, meistens so 30 Sekunden. Und wir wollten euch einfach den Gefallen tun, um zu sagen, dass wir jetzt kurz in eine Werbepause gehen. Sofern was geschalten ist, hört ihr jetzt ganz kurz ein bisschen Werbung und gleich sind wir wieder für euch da.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, und da wären wir schon wieder. Kommen wir nochmal zum nächsten, und zwar zu Methamphetamin, also Speed. Dort kennt ihr es meistens, ne? MDMA auch genannt. Ja, in Tablettenform wird das häufig vertrieben, irgendwie auf Partys, und wirkt immer so nach 30 bis 90 Minuten. Wenn man es einnimmt, geht tatsächlich auch bis zu 6 Stunden. Ja, da kann die Wirkung auf jeden Fall anhalten. Manchmal auch länger. Es kommt eben darauf an. Und das ist ja immer so das Gefährliche, wenn das vertickt wird. Ihr wisst nicht, was die noch mit reingemischt haben, wie konzentriert das ist. Und ich erinnere mich wirklich an ein Festival. Ich erwähne jetzt den Namen einfach nicht, aber da haben wir immer ein großes Lazarett. Und da gab es ein Jahr, da wurde LSD zum Beispiel von den Herstellern so konzentriert gemacht, dass es irgendwie 7-8-fach gewirkt hat. Und wir wirklich Leute hatten, die verstorben sind auf diesem Festival daran, weil das einfach eingenommen wurde wie das normale LSD. Und das wirklich, ja, Leute das Leben gekostet hat. Bis wir dann da geholfen haben, da war das LKA auch da, hat dann teilweise die Drogen anonym für die Leute getestet und gesagt, okay, das ist rein, das ist nicht rein. Und
ja, anonym getestet vom
wirklich,
LKA.
Ja, wirklich. Also weil du konntest also auf diesem Festival nicht verhindern, dass Drogen genommen werden. Und da versucht man dann eben präventiv zu sagen, okay, ihr könnt das abgeben und das ist.
Haben
das,
die dann auch ein LKA-Siegel bekommen?
Es wurde nicht wieder rausgegeben. Das muss man dazu sagen. Also was gegeben wurde, wurde auch konfisziert und vernichtet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Einkonfisziert.
Ja,
es wurde einkonfisziert.
Das geht ja auch gar nicht. Das wäre ja dann wieder Herausgabe von, nee, um Gottes Willen, Beweismittel. Aber diesen Leuten wurde dann eben mitgeteilt, hey, so und so ist die Substanz. Und ja, das fand ich auch ganz gut, dass die Leute dann auch wirklich wussten, wenn sie es sowieso einnehmen, dann helfen wir denen wenigstens, dass sie es nicht in übermäßig einnehmen. Aber Ecstasy, ja, in geringen Mengen macht es erstmal so ein wohliges Gefühl und man meint, eine intensivere Wahrnehmung zu haben. Ja, man hat vor allen Dingen eine gesteigerte Ausdauer, weswegen es gerne so in der Techno-Szene auch unterwegs ist, damit man da auch wirklich die ganze Zeit bei 180 BPM durchhampeln kann, so nenne ich es mal, durchtanzen kann. Aber die Leute quatschen einen auch dicht. Ja, also wenn die das genommen haben, die haben so einen Laberflash und wollen die da einfach wirklich ein Ohr abkauen, dann werden sie auch ein bisschen kuschelig. Gibt's auch, ne? Hast du das genommen? Worüber viele berichten, wenn sie eben dieses Ecstasy genommen haben, ist, dass ich muss was trinken. Mein Mund ist so trocken, die ganze Zeit. Ja, und das wird tatsächlich über Ecstasy berichtet, kriege ich ganz oft mit, dass sie auch versuchen, ihre Zähne immer so ein bisschen anzulecken, damit das immer, damit die immer feucht sind. Ja, und dann kriegen sie nachher auch noch wieder Appetit, aber auch gleichzeitig Übelkeit. Das ist immer so ein Hin und Her. Der Blutdruck wird gesteigert, Herzfrequenz wird gesteigert und die Körpertemperatur. Die sind auch richtig warm. Nicht nur vom Tanzen, ja, weil die so schnell tanzen, sondern das ist so das, was bei geringen Mengen passiert. Bei höheren Mengen wird es natürlich dann schon schwieriger. Da wird es zwar höher dosiert und sorgt dafür, dass die Leute dann auch wirklich teilweise Leberschäden bekommen, dass sie noch einen Hitzschlag bekommen können, weil die so warm sind. Die haben natürlich auch noch Klamotten an, die reißen sich ab und zu mal vom Leib. Und mit Alkohol zusammen wird das eben nochmal getoppt, gerade so die Mischung. Da schwitzt man übermäßig, dadurch trocknet man sehr stark aus. Und diese Temperaturregulierung, die funktioniert fast gar nicht mehr und entzieht im Körper eben nochmal Flüssigkeit. Gerade Leber und Nieren, die werden so geschädigt dadurch. Deswegen kann das echt fatale Folgen haben für die Gesundheit. Also passt da wirklich auf bei sowas. Und übrigens für die HIV haben, beziehungsweise HIV-Medikamente nehmen sollen. Ecstasy kann von diesen Booster-Medikamenten in ihrem Abbau gehemmt werden. Ja, und es kann den Ecstasy-Spiegel einfach erhöhen. Also wenn ihr sowas einnehmt und dann dazu noch Ecstasy, dann sorgt das dafür, dass ihr noch höheren Blutdruck haben könnt, noch größeres Herzrasen. Und ihr wisst, ab einem gewissen Herzrasen kann es ins Flimmern übergeben. Und dann seid ihr reanimationspflichtig.
Ja, und wenn man es zu häufig einnimmt, beziehungsweise über eine zu lange Dauer, schädigt es nun mal auch das Gehirn. Und da führt das dann eben zu neurodegenerativen Defiziten, amnestisches Syndrom zum Beispiel, Gangschlafstörungen und weiß ich nicht, ob man das dann, man nimmt das ja meist in jungen Jahren, ob man sich dann da so das Alter verschießen möchte, weil die meisten kommen ja nun mal dann doch im Alter zum Schluss, boah, das war schon eine krasse Jugend, aber das würde ich nicht nochmal so machen. Vor allem ich als Körper wäre auch einfach richtig sauer, ja. Da hast du hier so ein abgestimmtes System geschaffen. Und dann wird dir da einfach sowas alles untergejubelt die ganze Zeit. Mit sowas musst du dann verarbeiten.
Wir gucken uns tatsächlich viele Sachen auch an von Leuten, die sich damit auskennen und das auch schon viel studiert haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Und zwar haben wir hier die Seite hiv-drogen.de mit drin. Und da sind echt gute Tipps, dass man einfach mal sieht, wie das aussieht. Ich empfehle das nur für alle Rettungsdienstkolleginnen und Kollegen und auch Ärztinnen, weil da wirklich viel gute Sachen drin stehen, die auch weiterhelfen. Ich finde zum Beispiel den einen Fakt ganz witzig, und zwar, zwei Ecstasy-Pillen an einem Wochenende zu nehmen, ist nutzlos. Oder mehr als zwei zu nehmen, da der Körper Zeit braucht, um wieder auf die Droge reagieren zu können. Die volle Wirkung wird erst nach circa 4 bis 6 Wochen Pillenpause wieder erreicht und so. Also echt interessante Tipps. Und was ich nicht wusste, dass man wenn man Ecstasy zusammen mit Blutdruckmedikamenten einnimmt, ja, die den Blutdruck senken sollen, dass man das auch verstärken kann. Ja, und der Blutdruck massivst gesenkt wird. Ja, und dann eben Blutdruckkrisen ausgelöst werden können. Hätte ich nicht gedacht. Also wusste ich noch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Liegt einfach daran, dass ich es nicht wusste. Aber auch hier aufpassen. Ne? Ecstasy. Ja, wieder so ein Ding, was man nicht wusste. Erkennt man übrigens meistens an so Tablettchen, wo immer so irgendwelche Symbole drauf sind. Smileys, Herzen, was auch immer.
Ich kenne mich da gar nicht aus. Keine Ahnung.
Naja, ein bisschen Aufklärung hatte man ja schon in der Ausbildung, ne? Ist so. Also
ich bin einfach in dieser Drogenszene nicht so aktiv.
Nee, wir mussten im Rettungsdienst, in der Rettungsdienstschule tatsächlich da schon einiges sehen. Aber wir hatten auch, das fand ich cool, immer jemanden mal vom LKA oder also von der Polizei da. Die haben auch mal so einen Drogenkoffer dabei, wo man sich das alles mal angucken kann. Ja, wie diese Crackpfeifen aussehen, wie Crystal Meth aussieht, wie Kokain aussieht und sowas alles mögliche. Unter den strengen Augen natürlich desjenigen, dass da keiner irgendwie mal plötzlich die Taschen größer macht. Aber auf jeden Fall cool, das auch mal wirklich gesehen zu haben, weil darauf können wir im Rettungsdienst immer treffen und auch immer mal sagen, okay, das hier ist jetzt Folgendes, ja, deswegen könnte der hier jetzt rumliegen und vor dem Mund nur noch rumschäumen oder. Also das ist eine gute Fortbildung, kann ich jedem empfehlen, wenn ihr sowas mal macht, wenn es mal eine Fortbildung bei euch im Rettungsdienst gibt oder auch in der Schule, da gehen die nämlich auch hin, dann holt euch den oder die Leute einfach ran, fragt bei der Polizei nach. Eventuell haben sie da jemanden, der einen da so ein bisschen aufklärt und auch mal über Drogen informiert, wie das denn so ist. Für übrigens auch über die Gesetzeslage.
Ich frage mich gerade, Ketamin haben wir ja eigentlich schon jetzt ausreichend behandelt, auch in den letzten Folgen, Heroin ja eigentlich auch. Was ich jetzt tatsächlich noch interessant fände, wäre Kokain, weil es ja auch Coke abgekürzt wird. Und wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von Coca-Cola beschäftigt hat, der weiß, dass das Coca nicht von ungefähr kommt, weil es hieß tatsächlich mal Cocaine-Cola. Ganz, ganz früher. Ich weiß gar nicht, konntest du, glaube ich, in der Apotheke kaufen. Ganz, ganz früher. War tatsächlich Kokain drin.
Kannst du mal sehen, ne? Also die heutige Cola, ja, kam tatsächlich davon. Und aber heute nicht mehr drin. Müsst ihr keine Sorgen haben, da ist viel mehr Zucker
drin.
Nee,
heute nicht mehr. Als heute sind da mehr irgendwelche Phosphorsäuren drin als alles andere.
Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal belesen. Einfach mal googeln, ja, Kokain und Cola. Das ist eine ganz interessante Story, ja, warum das da so mit drin ist. Aber was macht's denn eigentlich? Also erstmal, wie wird's vor allen Dingen eingenommen? Viele sniefen es, so der Fachwort sniefen, also sie schniefen es durch die Nase, schnupfen es durch die Nase, ist ja immer so das Wort. Ne? Nach circa 3 Minuten wird's dann auch, beginnt dann auch die Wirkung. Ja, gerade so. Und manche rauchen es aber auch, das Kokain, oder spritzen es. Ja, habe ich zum Beispiel bei Kokain noch nie gesehen, ja, dass man spritzt. Aber kann man scheinbar machen, da kennen sich wahrscheinlich die Experten besser aus. Wirkt immer so 1 bis 2 Stunden und sorgt eigentlich bei den meisten dafür, dass man sich euphorisch fühlt, dass man sich auch so stark und vor allen Dingen auch wieder enthemmter. Es geht oft um Enthemmung einfach, weil viele haben wohl das Problem, dass sie viel zu verkrampft sind und verklemmt sind und meinen dann mit Drogen das lockern zu können, aber auch mit Alkohol. Ja, wollen wir nicht vergessen, auch das wird ja häufig genommen, aber wie gesagt, über Alkohol nochmal später ein kleines Wort dazu, vor allem im Vergleich zu Drogen. Was dazu kommt, wenn die das nehmen, und das seht ihr auch gerne mal in Filmen, wenn die da immer so tun, als ob sie Drogen eingenommen haben, dass die nicht mehr kritikfähig sind, ja, dass sie dann eher so ein bisschen ja rasant sind und versuchen, ihren Willen durchzusetzen und alle anderen Vorschläge werden nicht mehr angenommen. Es ist sexuell stimulierend, ja, in höherer Dosis sorgt es aber auch für Erektionsstörungen. Ah, die Dosis macht das Gift. Oder eben andere Sachen. Unterdrückung. Ich habe hier Musik auf dem Handy. Es unterdrückt das Hunger- und Durstgefühl. Auch das Schlafbedürfnis. Und das ist immer so das Gefährliche, wenn das Schlafbedürfnis herabgesetzt wird. Also müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt so ein Diagramm und da gibt es dann so eine Linie weiter unten, ab wann ihr schlafen müsst, ab wann euer Körper wirklich sehr stark verlangt zu schlafen. Und das setzt ihr einfach mal komplett runter mit Koks. Und irgendwann lässt aber diese Wirkung nach und ihr wandert so langsam schon unter diese Normallinie, die ihr eigentlich habt. Und diese Schlafbedürftigkeitslinie, die wandert ja auch mit Wirkaustritt, also wenn die Wirkung nachlässt, wieder nach oben. Und das ist wirklich gefährlich. Das kann dazu führen, dass das Herz dann oder der Herzkreislauf wirklich durchdreht. Und dafür soll das auch ein Herz-Kreislauf-Stillstand zustande kommt. Ja? Erschöpfung, Depressionen plötzlich, die kommen können, dass man hier dann auch Gedächtnisstörungen bekommt, also all das, was so dazugehört, was den Körper einfach nicht mehr, also den Körper kaputt macht, vor allem das Gehirn auch. Ja. Und es schädigt vor allen Dingen auch die Lunge, das weiß ich noch bei Koks. Macht die Lunge ziemlich kaputt. Ihr schnipft das ja raus, ihr holt es ja euch ja in die Lunge rein und deswegen hier mal aufpassen. Wie sieht's denn mit Alkohol aus und Kokain? Lieber Luis, hast du da was? Weißt du da was? Hast du da schon mal was feststellen können in Köln?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Gefahr einer Alkoholvergiftung besteht, weil die Alkoholmenge nicht mehr richtig eingeschätzt werden kann. Nichtsdestotrotz ist aber auch wieder so bei den Langzeitfolgen, dass die Blutgefäße geschädigt werden. Wenn man es raucht, dann schädigt das die Lunge. Wenn man es snieft, dann schädigt das die Nasenschleimhäute. Also man merkt schon, man sollte es einfach nicht, wenn man unbedingt meint, man muss es machen, auch wenn wir natürlich vehement davon abraten, dann sollte man es einfach nicht auf die Droge reinfallen und sich abhängig machen lassen, weil je länger man es nimmt, desto mehr schädigt man es, wie beim Rauchen. Ne? Ja. Deshalb, einmal kriegt der Körper immer noch so ganz gut kompensiert, aber wenn man den Körper dauerhaft mit solchen Dingen belastet, dann kommt er eben auch irgendwann an den Punkt, wo er aufgibt.
Ja, die Leute werden auch mit Alkohol irgendwie gewaltbereiter. Ja, das ist einfach so, sie überschätzen sich mehr dann noch mit Alkohol als schon so mit Kokain in Verbindung. Und es entsteht eben auch dieser Stoff Kokaethylen, hat so eine ähnliche Wirkung wie Kokain und sorgt dafür, dass die Herzfrequenz immer weiter gesteigert wird. Und dieses Kokaethylen, ja, was mit Alkohol in Verbindung Kokain entsteht, das hat auch eine längere Halbwertszeit, also hat eine längere Wirkdauer und bleibt eben also auch länger im Blutkreislauf. Und so wird die Wirkung einfach länger aufrechterhalten. Das muss man nochmal dazu sagen. Also auch hier seht ihr wieder Mischkonsum wirklich gefährlich. Ihr könnt auch wieder überhitzen. Ihr habt das Reaktionsvermögen ist sowieso eingeschränkt und jetzt noch mehr. Ja, und überschätzt euch einfach selbst. Also manche Leute, die ja schon auf Kräne raufgestiegen sind, weil sie sagten, die können dann doch fliegen und können irgendwas Gutes anheben oder können einen Bus aufhalten. Ja, das kommt auch mal von so solchen Überschätzungen, Selbstüberschätzungen.
Ansonsten, was ich noch ganz interessant finde, ist Methadon, weil das ja nun mal so ein Substitutionsmittel ist und damit ja sehr oft versucht wird, quasi Heroin zu substituieren durch eine Methadontherapie. Ich weiß zumindest, dass mein Hausarzt, bei dem ich damals in Aachen war, dass der auch irgendwie so eine Sucht-irgendwas-Stelle war und dass dann teilweise wirklich morgens dann das entsprechende Klientel da Schlange stand, um das Methadon zu bekommen. Und ich saß dann so da mittendrin, so mit ganz großen Augen. Aber ja, Methadon ist ein Substitutionsmittel, wirkt 25 Stunden ab 60 Minuten, 30 bis 60 Minuten nach Einnahme. Und ja, was macht Methadon? Natürlich nicht diese krasse Wirkung, die jetzt zum Beispiel Heroin macht, aber es entspannt, beruhigt, macht deshalb natürlich auch ein bisschen müde, dämpft so die Sinneswahrnehmung, vermindert die Schmerzwahrnehmung, senkt die Atemfrequenz auch, muss man ein bisschen aufpassen und kann tatsächlich zu Verstopfung führen als Nebenprodukt. genau, ansonsten, wenn man aber auch hier dann irgendwann sich dazu entscheidet, einfach das Methadon nicht mehr zu nehmen, dann kann es schon zu sehr starken Entzugsentscheidungen kommen, meist so nach 2-3 Wochen und deshalb ist auch hier eben oder wird immer sehr gut aufgepasst oder darauf geachtet, dass das so ganz langsam rausgeschlichen wird, das Medikament. Übrigens ist das deshalb auch immer eine wichtige Frage. Wir hatten zum Beispiel mal einen Patienten, einen ehemaligen den Opiatabusus hatte und der hat sich die Patella luxiert, also der hatte die Kniescheibe raus und natürlich extreme Schmerzen. Und eigentlich ist der Algorithmus gewesen, um das die Schmerztherapie einzuleiten, die war, ich habe schon gesagt, Ketanestmorphin. Und genau in diesem Fall ist es aber dann eben wichtig zu fragen, und da er ja eben auf eine Methadon-Therapie hatte, eine Substitutionstherapie, wäre es natürlich jetzt völlig falsch gewesen, ihm ein Opiat zu geben,
ja.
An der Stelle Morphium. Deshalb sind wir dann auf Ketanestormicum ausgewichen an der Stelle. Und ja, das sind so Sachen, die muss man dann auf jeden Fall beachten.
Trugschluss. Wir müssen ja auch öfter mal in Einrichtungen fahren, wo auch Methadon-Abhängige da sind, beziehungsweise ne, diese Substitution eben machen. Und da werden wir auch oft gerufen, ja, der hat es vergessen, aus der Apotheke zu holen oder war nicht beim Arzt. Können Sie ihm da jetzt einfach mal ein bisschen Methadon geben? Wir haben sowas nicht auf dem Rettungswagen. Ja, und wir werden einen Teufel tun, ihm da jetzt auch Morphin zu geben oder sowas, einfach um ihn dann wieder abhängig zu machen von Opioiden, das werden wir nicht tun. Übrigens für all die sich fragen, was Substitution heißt, ist Auswechselpräparat. Was wird ausgewechselt? Heroin gegen Methadon, die waren früher Heroin.
Kennt man vielleicht aus der Mathematik, Substitution.
Genau. Das ist auch ein mathematischer Term, ja.
Mir fällt aber gerade ein, tatsächlich, er war nicht mehr auf Methadon, er war also eigentlich quasi durch. Mhm. Nicht mehr abhängig, weil wenn er noch auf Methadon wäre, dann besteht ja natürlich die Gefahr der Wechselwirkung mit anderen Benzodiazepinen oder eben auch Ketanestmorphin. Das war eben explizit nicht mehr der Fall. Ja. Genau.
Das ist aber auch das Gefährliche, ne? Also das Methadon soll eigentlich nur ausgetauscht werden, damit man wegkommt von Heroin und dann wird man davon wieder abhängig. Das ist halt super, super schade, aber man kriegt's, manche kommen eben nicht raus aus diesem Teufelskreislauf.
Aber wenn man sich halt mal die Nebenwirkungen anschaut von Methadon und Heroin, dann würde ich doch sagen, ist Heroin auf Methadon auf jeden Fall die bessere Alternative.
Definitiv.
Sagen wir
es mal so. Ja. Definitiv. Ne? Aber wenn man dann eben noch Alkohol dazu nimmt oder auch Ketamin, nur mal so, das sediert übrigens auch nochmal extremer. Ja? Kann bis kann zu Atemlähmung auch führen. Deswegen auch hier aufpassen mit Ketanest und Esketamin. Ist ja das gleiche fast. Da sollte man nicht einfach mal so gleich reinhauen und den weghauen. Also da kann es zur Atemlähmung führen. Ja, sonst ist es dann normalerweise nur die Kombination aus Dormicum, Ketanest, dass die Atemdepression mal einsetzt, aber hier schon durchs Methadon. Also immer aufpassen.
Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir abschließend noch für die männlichen Hörer auf Potenzpillen ein.
Mhm. Ja, da, immer wieder ein Thema. Und vor allen Dingen immer ein Kicherthema, auch im Rettungsdienst, vor allen Dingen in Rettungsdienstschulen, das Viagra zum Beispiel, also Potenzpillen, potenzsteigernde Mittel. Da hätten wir aber nicht nur Viagra, da ist auch Tadalafil. Ich muss es tatsächlich ablesen, weil ich kenne die alle nicht, außer Viagra, das hat man schon mal gehört. Ja, dann das Levitra und das Spetra. Also wenn ihr diese Begriffe mal hört, da handelt es sich um Potenzpillen. Ja, und man soll sowas vor allen Dingen fragen, wenn es Nitro gibt, hat der Luis ja vorhin schon erzählt. Ja, weil es den Blutdruck extrem senken
kann.
Nitro,
genau, richtig, mit Nitroglycerin kommt es zu solchen Blutdruckentgleisungen, dass das tatsächlich bis zum Tod führen kann. Und das kriegt man dann auch nicht mehr eingefangen, weil diese Medikamente, zum Beispiel Viagra, die wirken ja auf 4 bis 8 Stunden.
Ja.
Und ist auf jeden Fall nicht ohne. Ich glaube, Viagra war ursprünglich doch mal dafür gedacht, dass die PMS bei Frauen irgendwie dagegen dieses prämenstruelle Syndrom was zu tun. Ich meine, dafür war Viagra ursprünglich mal ausgelegt.
Das ist der PDE-5-Hämmer. Ja.
Ganz ursprünglich. Es ist dann nicht dazu gekommen, ich glaube aus Kostengründen oder so, oder weil da haben wir, glaube ich, in der Frauenfolge drüber gesprochen, weil das zu teuer gewesen wäre, meine ich, dass das so war. Auf jeden Fall, wenn du das mit Viagra jetzt irgendwie verbindest, dann findest du, dass da auf jeden Fall
tatsächlich
ein Zusammenhang besteht.
Es war wieder mal so ein Zufallsfund Viagra. Also man hat was gesucht gegen Angina pectoris und gegen Bluthochdruck. Und dabei kam eben auch als Nebenprodukt eben Viagra raus, beziehungsweise als Produkt, als man das erforscht hatte. Und hat aber eben auch gemerkt, dass hier, naja, bei Männern zum Beispiel die Schwellkörper eben besser durchblutet werden und das so sexuell stimulierend war. Und deswegen hat man, oder ist es da eben auch bekannt, als die sogenannte Potenzpille. Ja. Also wird da eben auch genommen. Erkennbar ist es eigentlich immer an meistens so einer blau-grünen Pille, die man irgendwo mal hat und fragt da wirklich sehr gefühlvoll nach, ob man sowas eben ein, bevor ihr Nitro gebt, wegen des Blutdrucksenkungs. Ansonsten erkennt man es auch gerne mal dann, dass die Leute auch Sodbrennen haben können in Verbindung mit Hautrötungen und Verdauungsstörungen, all das zusammen. Eine verstopfte Nase kann es auch mal machen, wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ja, wenn das eben gegeben wird, dann wirklich abraten davon, auch den Ärzten oder dem Notarzt mitteilen, dass hier ein potenzsteigerndes Mittel genommen wird, was dazu führt. Ich habe übrigens letztens in der Urologie-Fortbildung kennengelernt, dass es auch gerne mal bei jungen Leuten genommen wird, einfach um länger durchzuhalten oder halt auch mal ums zu probieren, was gerne auch mal dazu führt, dass man so einen Priapismus erleidet, also eine... Ja, nennen wir es doch auf Deutsch, eine Dauerlatte, die übrigens nach 2 Stunden dann doch mal sehr stark schmerzen kann.
Nennen wir das Kind doch beim Namen.
Ja, ist so. Ich fand diese Urologin, die war so herrlich. Also der konnte man wirklich viel zuhören. Auch bei den Maßnahmen, die sie manchmal macht am Penis, war das trotzdem interessant, was sie da gehört. Und dann, da hat sie im Priapismus war, glaube ich, das Thema, da hat sie dann beschrieben, wie man das behandelt, Leute. Und das wollt ihr nicht sehen und hören müsst ihr es jetzt aber. Ja, da werden dann, wenn das nicht weiter behandelt werden kann, medikamentös, da werden dann Nadeln reingepiekt in die Schwellkörper. Und nicht die kleinsten. Ja, aber es muss behandelt werden. Ansonsten kann das Ding auch irgendwann funktionsunfähig sein, also euer Penis. Deswegen, also wenn ihr sowas habt und ihr kriegt das nicht mehr runter, ab in die Urologie, Bescheid geben, ja, das sind Mediziner, die kennen das und lasst das wirklich behandeln, weil wenn das nicht lang genug behandelt wird, dann führt das wirklich dazu, dass der, ja, euer Penis da unten dann irgendwann mal, ja, nicht abfallen kann, aber funktionsunfähig wird. Und das wollt ihr nicht.
Abfallen. Ja, wir können ja mal da fällt mir gerade auf, über Penisverletzungen sprechen in einer Folge.
Oh ja.
Da gibt es eine schöne Doktorarbeit, deren Name ist, genau, Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsauger.
Ja,
das ist der Name einer Doktorarbeit.
Ich wusste, dass das kommt. Warum wusste ich das? Vor allen Dingen wusste ich auch, die Urologin hat das kurz mal angesprochen und hat gesagt, dass die gewisse Firma, die das verursacht, nicht.
Es heißt nicht umsonst Morbus Vorwerk.
Ja, nee, Morbus Kobold.
Genau,
es heißt aber wollen nicht, dass man es so nennt.
Nee, das kann ich mir vorstellen, ja. Aber es trat halt exklusiv bei diesem Staubsaugermodell auf. Warum? Darüber können wir dann mal in so einer Extra-Folge sprechen. Aber das sind auf jeden Fall sehr interessante Sachen, aber auch nicht in der Häufigkeit, dass dann sagt, der Urologe hat das jeden Tag. Ich glaube, einer von 200.000 oder so geht irgendwie mit so einer Sache in die Notaufnahme. Aber darum geht's ja gar nicht. Was ich noch nachher hinterher schießen muss, tatsächlich muss korrigieren. Genau, ursprünglich war Viagra ausgelegt eben für Angina etc. Die Kritik, die war, ist, dass es man schon beobachtet, dass es helfen könnte, zum Beispiel auch gegen Menstruationskrämpfe bei der Menstruation, dass das aber nie erforscht wurde, weil der Forschungsprozess zu teuer war. Und da sind wir dann wieder bei der Benachteiligung von Frauen quasi im Punkto Medizin und um Gender, diese ganze Sache. Da hatten wir mal eine Folge drüber gemacht. Das war der Kern des Ganzen.
Ja. Gerade weil es ja impotenzsteigernd ist und man das gerne eben für den sexuellen Akt nutzen möchte. Hier auch noch eine Warnung an diejenigen, die das sogenannte Präparat Poppers nehmen. Das ist so auch das komisches Gas. Früher übrigens auch ein Angina Pectoris Medikament gewesen. Heute ist es tatsächlich, der Verkauf ist illegal, ne, von Poppers. Darf man nicht, aber es nutzen trotzdem viele, um hier noch eine Steigerung der Potenz zu erreichen und quasi noch enthemmter zu sein für den Akt. Und wenn man das in Kombination mit Viagra nimmt, gibt es wirklich lebensgefährliche Blutdrucksenkungen. Ja, also das senkt den Blutdruck. Deswegen sollte man das auch nicht zu viel schnüffeln. Macht das bitte nicht. Also ich habe das auch schon gesehen, wie Leute das tatsächlich machen. Und ich finde das, weiß ich nicht, wenn man sowas braucht, dann fragt man sich auch als Gegenpart so, okay, braucht ihr das, weil ich nicht attraktiv genug bin oder so. Warum? Ja, warum? Aber egal. Die Leute müssen es ja dann irgendwie auch selbst wissen. Was man definitiv über alle Drogen sagen kann, ist natürlich, dass Drogen und Alkohol bei Schwangerschaften absolut gefährlich sind. Vor allen Dingen nicht nur für die Muttis, sondern auch fürs Kind. Es sorgt dafür, dass Fehlbildungen kommen, dass Fehlgeburten zustande kommen. Die Wahrscheinlichkeit steigt dadurch natürlich. Und wenn so ein Kind von einer Mutti, die drogenabhängig ist, auf die Welt kommt, dann ist das wirklich erstmal stoned. Ja, das muss dann quasi wie normaler Drogenabhängige dann erstmal entwöhnt werden. Und ob das wirklich davon wegkommt und ganz gesund weiterhin aufwachsen kann, das ist immer fraglich. Ja, also wenn sowas vorkommen sollte, ihr regelmäßig Drogen nehmt und plötzlich merkt, fuck, ich bin schwanger, meldet euch beim Arzt und sagt Bescheid und sucht wirklich einen Weg, irgendwie davon wegzukommen.
Ich wusste übrigens gar nicht, dass Tilidin auch eine Droge ist.
Ja.
Also ich kenne das ja auch tatsächlich nur als Medikament, das Schmerzen lindert eben.
Dann musst du einfach mal weniger gölsche Lieder hören, sondern einfach mal kurz in die Deutschrap-Szene gehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie das dann nehmen, aber da wird es zurzeit massivst beworben, möchte ich das was schon nennen. So wie, es gibt tatsächlich auch ich glaube, von Raf Camora ein Lied, das heißt Tilidin.
Pass. Ja. Also ich weiß nur, dass es ist ja ein Schmerzmedikament. Ich weiß, wir waren mal bei einer Tilidin-Intox, wo jemand dann so ein bisschen mehr Dosen genommen hat. Wobei die Medikamente sind ja Retard-Tabletten auch. Also das, was sie dann hatte, war tatsächlich, sie war unfassbar, unfassbar langsam.
Ja.
Also wenn man sich so ein Faultier vorstellt, es war sie ist in Zeitlupe gegangen. Es war wirklich, wir sind gegangen, da mussten wir stehen bleiben, wieder zurückgehen. Und dann, also wir wollten die ganze Zeit so schneller gehen einfach und sie ist wirklich in Zeitlupe gegangen. Deshalb, ja. Aber wenn das jetzt so viel, Also, wenn ich mir das jetzt hier durchlese, schmerzlindernd, stimmungsaufhellend, okay, ein bisschen aggressionsfördernd. Also klingt für mich jetzt auch nicht wie eine Droge, wo ich meine, das müsste ich jetzt nehmen.
Macht sehr schnell abhängig. Also die macht wirklich abhängig und du kannst da auch einen Schwindel bekommen.
Ja, aber ich würde es nicht nehmen. Also was will ich denn mit ein bisschen Schmerzlindern?
Und das wird ja auch in Medikamenten, das hatten wir nämlich auch schon, wir hatten schon mehrere Jugendliche tatsächlich mit dem Teledin und da hat die eine Notärztin gesagt, ja, kommt ja auch bei hier dem Straßenbande 187 vor Teledin und so. Ich so, wow, also das hätte ich von ihr nicht erwartet und das wusste sie auch gleich mit Teledin. Aber da hat sie auch gleich gesagt, tja, das ist ja nett, dass du das genommen hast, aber hier mal ein kleiner Funfact, in Teledin ist auch gleichzeitig Naloxon drinne. Und wenn man uns unsere Medikamentenfolge so ein bisschen gehört hat und gerade bei den Antidoten weiß, dass Naloxon eben ein Gegenmittel ist, ein Gegengift. Und deswegen wird Teledin meistens gemischt mit Naloxon und so eben als Medikament ausgegeben, damit eben diese gefährliche Wirkung, der Missbrauch nicht entsteht.
Genau, das wissen viele nicht, aber die Medikamente, wie gesagt, Medikamente durchlaufen ja einen Zulassungsprozess und man weiß ja, warum Menschen gewisse Medikamente nehmen, man weiß auch, wo die Gefahren bestehen, auch zum Beispiel bei Antidepressiva. Das heißt, die sind entsprechend eigentlich auch so ausgelegt, dass du, dass es keinen Sinn macht, jetzt da zu denken, ich nehme ein paar mehr Tabletten oder so. Also genau. Ansonsten seid euch darüber im Klaren, gerade wenn man das spritzt, man sucht ja immer wieder neue Venen und irgendwann ist alles zerstochen. Ja. Wenn ihr wirklich mal was habt, ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass das jemand hört, der da Gefahr läuft, in irgendeine Richtung abzudriften, aber wenn man, also dann besteht keine Chance mehr, euch irgendwo einen Zugang zu legen, um euch irgendwie zu helfen. Das heißt, da kommen dann rabiatere Methoden zum Einsatz und ich weiß nicht, ob man das dann unbedingt möchte. Sage ich ganz ehrlich. Deshalb, genau, schont euren Körper da an der Stelle.
Ja.
Euer Körper ist euer Tempel.
Häufig erkennt man übrigens dann auch Drogeneinnahmen. Entweder bei, ich glaube, bei Speed oder bei Ecstasy ist es so, dass man, dass die meisten Leute sich so die Zähne immer lecken, ganz häufig. Immer so. Ja.
Hast du schon erzählt,
ja. Ja, ich weiß. Oder auch gerne mal so durch die Zähne atmen. Und vor allen Dingen der erste Test, den jeder eigentlich immer macht im Rettungsdienst, das wissen die Kolleginnen und Kollegen auch, ist in die Augen leuchten. Ja. Und wenn unter starker Einleuchtung die Pupillen immer noch riesig sind, gar nicht sich großartig bewegen, dann kann man davon ausgehen, dass hier definitiv vor allem Opioide oder sowas ähnliches eingenommen wurde. Oder Alkohol.
Pupillen lügen nicht.
Ja, die Augen lügen.
Ich sag, Pupillen lügen nicht.
Ist einfach so. Ja. Und da könnt ihr noch so sagen, habe ich nicht genommen. Ganz ehrlich, wenn ihr in einem Helm RTW liegt und die Pupillen immer noch aussehen wie große schwarze Monde, dann da kannst du nicht lügen.
Das kannst schwarze du
5000 Mal sagen, dass es so ist. Dann ist es nicht so. Ja, seid euch bewusst immer, dass der regelmäßige Konsum von Alkohol und Drogen auch im Arbeitsleben sich auswirken kann auf vieles. Ja, also Kolleginnen und Kollegen, die Drogen und Alkohol einnehmen, wirken eben aggressiver, können das Betriebsklima stören, können die Kommunikation stören. Also ist ein regelmäßiger Konsum tatsächlich nicht geeignet. Ja, sowohl von Drogen als auch Alkohol und vor allen Dingen nicht in Kombination. Und wenn ihr regelmäßig Medikamente einnehmt, dann sollte man sowieso davon abraten, irgendwelche dieser Substanzen einzunehmen, wegen der Wechselwirkung. Die sind unberechenbar. Ja. Und da muss man wirklich aufpassen. Und jetzt immer so ein kurzes Ding noch so. Ist Alkohol gefährlicher als Drogen oder umgekehrt sind Drogen gefährlicher als Alkohol? Erstmal die Dosis macht's. Das muss man dazu sagen. Vor allen Dingen auch, wie gesagt, die Wechselwirkungen. Und Alkohol ist eben auch, das haben wir letztes Mal schon beschrieben, auch ein gefährliches Mittel. Aber warum wird es denn nicht verboten, so wie alle anderen Drogen? Die Frage bekam ich tatsächlich schon öfter mal und auch die Diskussion hatte ich schon mit Kollegen, warum? Ja, wenn Alkohol doch so gefährlich ist und wir erleben es ja, Alkoholtod im Verkehr oder eben zu Hause oder was auch immer, warum nimmt es doch nicht weg? Amerika hat es mal versucht damals. Ist schon ein bisschen länger her, so ein paar hundert Jahre. Nannte man dann Prohibition. Ja, was passiert, wenn man ein Mittel, was die Leute seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten konsumieren, was mit quasi schon zum guten Ton gehört, so möchte ich es mal kurz beschreiben, plötzlich verbietet. Na, die Leute nehmen es dann heimlich irgendwo und machen das dann irgendwo. Und man kriegt es eben nicht weg. Vor allen Dingen würde es, wenn man jetzt Alkohol verbieten würde, auf einmal Aufstände geben. Weil es eben zu unserer Gesellschaft mit dazu gehört. Ja, nee, wirklich, das kannst du sagen, da wird man hier wirklich durchdrehen. Weil's
also man
dazu
muss
gehört.
Ja sagen, wenn man jetzt sich das so anschaut, Alkohol, würde ich jetzt mal sagen, ist ja noch ungefährlicher wenn man es jetzt auf den eigenen Körper bezieht, natürlich wieder, wenn man alles meint, man muss es jeden Tag in übermenschlichen Dosen zu sich nehmen, kein Wunder. Genauso wie jetzt beim Jenke-Experiment. Irgendwie, ich esse jeden Tag ein Kilo Fleisch und hat dann bemerkt, dass, keine Ahnung, wer isst denn ein Kilo Fleisch am Tag? Naja, jedenfalls beim Alkohol, dann wird das natürlich die entsprechenden Nebenwirkungen hervorrufen. Wenn man jetzt aber mal so einen Abend feiern war oder so, dann ist ja nicht gleich jetzt Weltuntergang. Und der Alkohol fährt auch nicht Auto. Sondern, also die Bierflasche sitzt da nicht hinterm Lenkrad. Das sind dann immer noch Entscheidungen, wenn man natürlich die auch unter... Nee, man trifft die Entscheidung letztlich selbst, denn man entscheidet sich ja schon mit dem Auto irgendwo hinzufahren und ist dann scheinbar auch nicht verantwortlich oder kann nicht verantwortlich trinken, weil man sich ja dann immer noch dazu entscheidet zu trinken und dann auch noch entscheidet, wieder mit dem Auto irgendwo hinzufahren oder zurückzufahren. Jetzt in Köln auch ein schwerer Verkehrsunfall gewesen letzte Woche. PKW mit 6 Personen, ein Fünfsitzer mit 6 Personen. 2,4 Promille in einen Bus reingerast, waren irgendwie 7 Verletzte und ja, da muss man halt sagen, das ist nicht der Alkohol, der ist dann natürlich dafür verantwortlich, dass man so schnell fährt vielleicht und sich überschätzt, aber diese Entscheidung, die trifft man ja meist wahrscheinlich noch nüchtern, den Punkt, wo man sagt, ich trinke jetzt und genau, deshalb ist es, glaube ich, nicht verhältnismäßig, oder nicht fair, das alles jetzt auf den Alkohol zu schieben. Also da steckt schon noch ein Mensch hinter. Das darf man nicht vergessen. Man neigt ja auch dazu zu sagen, ja, der war betrunken. Er war halt aber auch irgendwann mal nüchtern. Und Alkohol ist auch keine Entschuldigung für alles.
Genau, also es ist vor allen Dingen keine Entschuldigung, finde ich, wenn man in den Straßenverkehr eingreift mit diesen Mitteln. Deswegen, boah, ja, passt immer auf.
Deshalb wird das ja zu Recht auch geahndet entsprechend, wenn man unter Alkoholeinfluss am Steuer war.
Natürlich.
Das muss man erstmal wieder zeigen, dass man überhaupt verantwortungsbewusst genug ist, so ein Kraftfahrzeug zu führen. Dann, ne?
Da gibt es dann teilweise Diskussionen, ja, ich habe doch aber nur so und so viel Bier und was auch immer getrunken und gucken Sie die Straße doch gerade, ist doch keiner auf der Straße. Aber genau das Ärgerliche ist es dann, wenn es dann zu einem schweren Unfall kommt, vielleicht sogar mit Todesfolge, ihr dann Alkohol eingenommen hat und dann heißt es nachher, ja, der hat ja Alkohol gehabt, da war er nicht mehr ganz so zurechnungsfähig und da ist die Strafe nicht so doll. Ja, genau, dann muss man ja aber auch einmal eingreifen und sagen, also jetzt haben wir dich erwischt mit Alkohol oder Drogen am Steuer und dafür wirst du jetzt echt schon krass bestraft. Also ne, Führerscheinentzug und sowas, da kann das alles eben drohen. Deswegen gilt es immer aufzuklären, was wir heute auch gemacht haben zum Glück. Und natürlich, bevor ihr jetzt wieder schreibt, hey, ihr habt so diese Droge und diese Droge vergessen, die haben wir nicht vergessen, die haben wir einfach nur nicht drangenommen. Natürlich gibt es noch sowas wie LSD, Badesalz, mit was haben wir noch, Pilze, diese Magic Mushrooms, ja, und andere Sachen. Aber wir denken mal, dass das jetzt so ein bisschen verdeutlicht hat, wie Drogen in eurem Kreislauf, in euren Körper eingreifen, eben nicht nur physiologisch, sondern auch psychologisch. Und das sollte wirklich bedacht werden, ja, wenn man sowas nimmt. Sollte euch sowas eingeflößt worden sein oder ihr habt es genommen und habt jetzt irgendwie Probleme, dann gibt es für euch natürlich die sogenannte Giftzentrale. Die heißt nicht Giftnotruf, das ist kein Notruf, ja, sondern die Giftzentrale, wo ihr jederzeit anrufen könnt. Das ist die 030 19 240. Gibt es aber auch lokal in anderen Bundesländern unter anderen Nummern. Einfach mal informieren darüber. Da kann man anrufen, wenn es doch mal eben zu so etwas gekommen ist, also ein Konsum, den man nicht haben wollte, oder eben eine Vergiftung, auch durch Medikamente beispielsweise.
Giftinformationszentrale.
Ja, ja. Vergiftungszentrale, Giftinformation, nicht der Giftnotruf. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach mal, wie gesagt, auf diese schönen Seiten gehen, hiv-drogen.de. Da stehen auch schön einige Sachen drin, was man noch dagegen tun kann. Genauso finde ich ganz interessant die Seite eben mywaybettyford.de. Packen wir euch alles mit in die Beschreibung rein. Auch da ist nochmal so ein Ratgeber zu Alkohol und Drogen. Ist ein schöner Artikel, leicht verständlich. So 11 Minuten, da ist man eigentlich durch. Und der ist auch recht neu, weil der ist aktualisiert worden am 12.11. Deswegen schaut mal rein, vor allen Dingen fachlich geprüft durch Ärzte. Da kann man schon einiges mitnehmen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen, da mal ein bisschen reinzugucken. Natürlich werden wir euch immer raten, davon Abstand zu halten, also von Drogen und Alkohol. Das haben wir jetzt, glaube ich, 5000 Mal gesagt schon. Ne?
Haben wir das? Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube schon.
Ansonsten?
Wie gesagt, die Dosis macht das Gift.
Ansonsten? Genau, ansonsten sind wir schon wieder am Ende, ne?
Oh ja. Und wir haben ersten Advent. Also nicht für die uns jetzt im Sommer hören, 2022, aber für die, die uns jetzt gerade hören. Ja.
Die uns jetzt gerade hören. Und genau. Schönen Sonntag. Das erste Mal, dass wir es nicht verstellen müssen und so tun müssen, als wäre heute Sonntag. Weil heute ist Sonntag. Es ist jetzt 9.47 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob der Christian das schafft, dass in 2 Stunden die Folge online geht. Aber eigentlich haben wir ja gut durchgeredet. Eigentlich muss man ja gar nichts schneiden.
Ja, nicht so viel. Vielleicht den einen oder anderen Verhaspel. Aber eigentlich kann man es auch mal drinnen lassen, weil das gehört ja dazu. Das ist ja so, wenn ihr neben uns hier auf dem Sofa sitzt, mit unserem Kaffee hier schlürfend. Ich muss auch wieder einen neuen nachfüllen. Das ist, glaube ich, so meine Droge hier. Dann ist es ja auch so, dass wir das nicht rausschneiden können, wenn wir uns mal verquatschen.
Solltest du mal ASMR machen für Kaffee, das war ja schlimm gerade. Naja, jedenfalls wünschen wir euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt uns treu und euren Liebsten. Und ja, bis zum zweiten Advent.
Wir freuen uns. Ciao.
Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.